In dieser Folge geht es um sexuellen Kindesmissbrauch. Schau oder hör dir diese Folge nur an, wenn du dich psychisch stabil fühlst.
Ich weiß noch, wie ich dann so gekämpft habe, dass ich nicht einschlafen möchte, aber irgendwie war ich dann so müde. Und dann aber weiß ich nur noch, wie ich auf dem Tisch lag und ganz viele nackte Männer um mich herum standen.
Zu Hause, in Schulen, Sportvereinen oder online. Sexueller Missbrauch von Kindern findet überall statt. Laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden allein im Jahr 2023 über 18.000 Opfer registriert. Und die Dunkelziffer ist weitaus höher. Schätzungen zufolge ist in Deutschland jedes siebte bis achte Kind mindestens einmal in seinem Leben von sexueller Gewalt betroffen. Wir sprechen heute über sexuelle Gewalt an Kindern. Bitte schau diese Folge daher nicht oder nicht allein, wenn dich das Thema stark belastet. Wie und wo der Missbrauch geschieht, welche Folgen das für die Betroffenen hat und wie wir Kinder besser schützen können, darüber sprechen wir heute mit Lena und mit Julia Bergen von Violetta, einer Fachberatungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen. Schön, dass ihr beide da seid. Vielen, vielen Dank. Lena, du bist als Kind selbst Opfer von sexuellem Missbrauch geworden. Kannst du einmal erzählen, wie das angefangen hat?
Ja, also angefangen hat das ungefähr, als ich 2 Jahre alt war, so um und bei. Und das waren Menschen, die uns sehr nahe standen. Wir waren auch mehrere Kinder, die betroffen waren. Und wir wurden dann eben schwer sexuell missbraucht über 4 Jahre. Ja, und dann ist das durch Zufall alles wieder rausgekommen.
Kannst du da vielleicht schon konkrete Beispiele nennen? Wir kommen jetzt später nochmal drauf, aber dass man so ein ungefähres Gefühl dafür bekommt.
Ja, also ich erinnere mich halt an eine Situation, die werde ich einfach nie vergessen, wie ich da in diesem, ich weiß nicht, ob ihr noch diese Reisebetten kennt, und ich lag da drinne und der Täter kam dann mit der Taschenlampe rein, es war alles dunkel, ich weiß nicht, ob ich tagsüber geschlafen habe oder nachts, auf jeden Fall habe ich geschlafen und es war alles dunkel und dann kam er mit der Taschenlampe so rein, also ich habe erst das Licht gesehen und dann erst die Person dahinter. Mhm. Ich weiß auch gar nicht warum, also aber dieses Licht erinnert mich halt so krass daran und dann war das so, dass der mich dann aus diesem Reisebett halt rausgehoben hat und sich dann auf einen Stuhl gesetzt hat. Hatte halt nichts an und mich dann so auf ihn raufgesetzt hat. Und ich hatte auch irgendwie nichts an. Und ich weiß noch, wie ich einfach so einen Schmerz gefühlt habe und dann gar nichts mehr. Und ich weiß auch noch, wie mir so Wasser runterlief, aber ich nicht gefühlt habe, dass ich weine. Mhm. Und ich muss da irgendwie so 2 oder 3 Jahre alt gewesen sein. Und irgendwann höre ich dann auch so, ja, Lena, lächel doch mal in die Kamera. Und dann drehe ich mich so zur Seite und das habe ich halt vorher gar nicht wahrgenommen. Saß dann die Frau hinter der Stehlampe, die dann da an der Seite war. Und dann sehe ich halt, wie sie mit der Kamera dahinter so sitzt und das die ganze Zeit halt gefilmt hat.
Also muss man, glaube ich, erstmal durchatmen. Du hast jetzt gesagt, du warst 2 und kannst dich da noch so krass dran erinnern. Also eigentlich können sich ja super wenige an Sachen aus ihrem ganz, ganz jungen Alter erinnern. Deswegen schrecklich. Julia, du arbeitest ja selber in einer Beratungsstelle und berätst junge Mädchen oder auch junge Frauen, die genau sowas erfahren haben, also sexuelle Gewalt. Was ist sexuelle Gewalt? Kannst du das einmal erklären?
Ja, also unter sexualisierter Gewalt versteht man grundsätzlich jede sexuelle Handlung, die entweder an einem Kind, vor einem Kind oder mit einem Kind getätigt wird. Und dabei geht es darum, dass der Täter, die Täterin auf Kosten des Kindes die eigenen Bedürfnisse befriedigt. Und es gibt aber ganz, ganz viele unterschiedliche Formen von sexualisierter Gewalt. Also man denkt vielleicht im ersten Moment immer direkt an körperliche Übergriffe, wie sexuelle Nötigung oder irgendwelche Berührungen bis hin zu Vergewaltigung. Das muss es ja gar nicht sein. Also sexualisierte Gewalt fängt ja viel früher an. Das heißt durch sexualisierte Bemerkungen, durch Belästigungen, durchs Hinterherpfeifen, durch obszöne Blicke, also oder eben auch, dass man etwas filmt, dass man Aufnahmen macht von Personen. Also alles, all das umfasst sexualisierte Gewalt.
Ja. Und wo findet Missbrauch an Kindern am häufigsten statt?
Am häufigsten findet sexualisierte Gewalt von Kindern und Jugendlichen tatsächlich im sozialen Nahraum statt.
Sprich, also eigentlich genau das, was du auch beschrieben hast, ne?
Genau, also dazu können dann Angehörige gehören, die Nachbarschaft, Freundes- und Bekanntenkreis der Familie, aber auch die Kernfamilie selber. Und zum sozialen Nahraum gehören aber auch zum Beispiel Mitarbeitende aus Freizeit-, Bildungs- und Sporteinrichtungen dazu. Mhm.
Schrecklich, wenn man meint, gerade so das nahe Umfeld ist ja eigentlich so immer der Safe Space oder sollte auch der Safe Space von jedem Kind sein. Kannst du dich noch an weitere und sehr konkrete Situationen in dieser Zeit erinnern?
Ja, so, es sind halt immer Fetzen. Also es ist halt so, an diese Situation, ich weiß nicht wieso, aber die hat sich in mir so eingebrannt. Danach waren es viele Fetzen, wie dass wir halt, also wir waren ja mehrere Kinder und wir sollten uns dann oft nackt ausziehen und dann Sachen untereinander machen oder uns halt verkleiden oder von uns wurde dann Fotos gemacht. Meine Schwester war ja auch involviert und die war noch ein Säugling zu der Zeit und ich weiß noch an eine Situation, da waren wir in so einem Badezimmer und ich weiß noch irgendwann, ich konnte nicht mehr. Man muss sich halt so vorstellen, man macht das einfach die ganze Zeit so mit, weil man, also ich dachte ja auch, dass lange das wäre normal oder ja, war gar nicht richtig bei Bewusstsein dabei, aber irgendwann war es dann so, ich konnte einfach nicht mehr und dann wollten die es halt meiner Schwester, also haben die es auch immer wieder versucht, aber sie war halt noch viel zu klein, sodass es halt immer, ja, und hat ganz viel geschrien und dann habe ich irgendwann halt immer mich angeboten quasi und irgendwann war ich dann, saß so auf diesem Klo und meinte so, ich kann wirklich nicht mehr. Und die meinten so, ja, aber du hast es doch lieb und so. Und ich meinte so, ja, ich kann aber nicht mehr. Und dann haben die mich halt mit dem Kopf in der Badewanne so unter Wasser getaucht und meinten dann so, ja, also entweder du machst das jetzt oder wir machen das hier jetzt die ganze Zeit weiter. Und ich hatte echt so Angst, als wenn ich quasi gleich sterben würde. Ja, und dann, ja, habe ich dann weitergemacht. Und so Fetzen sind halt öfter da, aber ja, genau.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass du nicht immer bei Bewusstsein warst. Was bedeutet das? Also
ja, also das, also so erkläre ich mir das, weil oft waren halt Übergriffe, an die sich andere Kinder erinnern, von einem anderen, die dabei waren, aber ich mich selber nicht. Und ich weiß halt, dass wir oft so einen Orangensaft bekommen haben und da waren manchmal so weiße Klümpchen drin. Und ich meinte dann so, ja, dass ich das nicht trinken will, weil ich hasse Stückchen in Joghurt und so. Ich mochte das damals immer nicht. Und dann hat sie das, also die Frau, nochmal doller verrührt und meinte, doch, doch, trink. Und dann habe ich halt getrunken und wir sind halt ganz oft so eingeschlafen. Und ich erinnere mich halt auch noch, dass, das weiß ich aber nur von Erzählungen halt von meiner Mama, dass wir halt oft so neben uns standen. Und ja, und ich erinnere mich halt auch noch an eine Autofahrt. Also wir sind immer irgendwo hingefahren und ich wusste nie, wo wir dann waren oder was wir an dem Wochenende gemacht haben. Die haben uns immer nur erzählt, was wir gemacht haben, aber ich konnte mich selber nicht daran erinnern. Also zum Beispiel, ja, wir waren heute am Strand, aber ich konnte mich überhaupt nicht erinnern, dass wir überhaupt am Strand waren. Mhm. Und einmal sind wir halt auch mit dem Auto losgefahren und dann, das sind aber auch nur so ganz wirre Fetzen, weil dann weiß ich nur noch, dass es irgendwie wieder, weil ich dachte so, ich will diesmal wissen, was wir machen, weil ich war da schon älter und wollte einfach mich mal dran erinnern, was wir eigentlich machen. Und ich weiß noch, wie ich dann so gekämpft habe, dass ich nicht einschlafen möchte, aber irgendwie war ich dann so müde und meine Schwester neben mir ist schon eingeschlafen und dann sind wir, dann weiß ich nur noch, dass wir aus diesem Auto irgendwie also dass ich halt auf dem Arm war und irgendwie kurz da war. Und dann aber weiß ich nur noch, wie ich auf dem Tisch lag und ganz viele nackte Männer um mich herum standen und mehr. Also das sind nur so Fetzen und ich, ja, das war auch voll schwer nachher in den Aussagen bei der Polizei so Ort, Uhrzeit und sowas überhaupt festzumachen.
Ja, weil du gar keine Erinnerung hattest.
Und ja, abgesehen davon, dass man eh so klein ist und vielleicht noch gar nicht die Uhr versteht.
Wollte ich gerade sagen. Julia, wie gehen Täter typischerweise vor?
Also einmal vorweg, wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Tätern. Und gendern das jetzt nicht.
Ja.
Genau, das hat ja auch einen guten Grund, weil also es gibt natürlich sowohl männliche wie auch weibliche TäterInnen, aber die Zahlen sagen eindeutig, dass es deutlich mehr männliche Täter gibt.
Mhm.
Deswegen sagen wir jetzt mal Täter in dieser Runde. Ja, wie gehen Täter vor? Also zuallererst muss man sagen, dass sexualisierte Gewalt natürlich niemals ein zufälliges Geschehen ist, sondern das ist geplant und die Täter gehen strategisch vor. Deswegen können wir hier auch von den sogenannten Täterstrategien sprechen. Und die Täterstrategien beinhalten zum einen eine Manipulation des Umfeldes und zum anderen eine Manipulation des Kindes. Die Täter wollen ja nicht, dass der Missbrauch rauskommt. Ja. So. Und um das irgendwie abzusichern, gibt es diese Manipulation des Umfeldes. Das heißt, sehr häufig wird ein Vertrauen zu Eltern oder auch anderen Bezugspersonen hergestellt, damit diese Personen niemals auf die Idee kommen würden, dass der Täter ja so etwas tut.
Ja.
Na, das heißt, die Wahrnehmung wird beeinflusst. So. Und im Falle, dass sich ein Kind eventuell anvertrauen möchte, wird es dadurch sehr erschwert. Na? Das ist so die Manipulation des Umfeldes. Und die Manipulation des Kindes umfasst viele Aspekte. Also grundsätzlich ist das Ziel des Täters dabei, das Kind einerseits gefügig zu machen und andererseits eben zu erschweren, dass es sich überhaupt anvertrauen kann. Und das wird sehr, das ist ein planvolles Vorgehen. Mhm. Also auch da versucht der Täter, das Vertrauen des Kindes zu gewinnen. Das heißt, Täter suchen sich gezielt Kinder aus, weil sie auch gezielt nach Anknüpfungspunkten suchen.
Ja.
Oder aber es gibt vielleicht schon ein Verhältnis, ne? Weil eben aus dem sozialen Nahraum.
So wie es ja dann auch bei dir war, hast du beschrieben, ne? Lena, warum konntest du dich deinen Eltern nicht anvertrauen?
Ich glaube, das versteht man echt nur, wenn man das selber durchgemacht hat. Weil ich weiß, dass es so dumm ist und das werde ich so oft gefragt, warum hast du nicht einfach gesagt, du willst da nicht hin? Ich meine, ganz klar ist doch, du erlebst was Schlechtes, dann würde der normale Verstand ja sagen, das möchte ich nicht und dann gehe ich da raus.
Ja.
So, und das ist aber nicht so einfach, weil erstens habe ich die total geliebt und ich dachte wirklich, das sind so, also ich war richtig abhängig von denen. Dann hatte ich gleichzeitig aber auch totale Angst. Also ich hatte Angst einfach, die irgendwie zu enttäuschen oder was Böses zu tun, weil ich in so einer Abhängigkeit stand und einfach die auch mir zum Beispiel immer wieder gesagt haben, dass meine Eltern halt böse sind und okay. Sie die Guten. Und wenn ich das erzähle, sie meine Eltern mich halt auch nicht mehr lieben und denen ja auch was Schlimmes passieren könnte. Und das war für mich dann so eine Sache, also erstens bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, überhaupt das zu erzählen, weil das von Anfang an halt ein Geheimnis war, als ich das dann bewusst mitbekommen habe, was da überhaupt passiert, weil abgesehen davon, dass ich ja keine Worte hatte und gar nicht wusste, was ich überhaupt erzählen soll, ja. Aber als ich das dann irgendwann wusste, bin ich also kein einziges Mal habe ich bewusst gedacht, okay, ich erzähle das jetzt oder so. Das war, stand für mich überhaupt nicht zur Debatte.
Bestätigt ja auch genau das, was du gerade gesagt hast, ne?
Und bringt auch nochmal zusätzliche Aspekte auf den Tisch.
Ja.
Ne? Also da stecken ganz viele andere Strategien noch drin. Das heißt, es gab ein Geheimnis, das wird irgendwann eingeführt. Dieses gemeinsame Geheimnis wird irgendwann vom Täter eingeführt. Und das Kind bekommt ein Schweigegebot. Und es finden auch Androhungen statt. Wenn das Kind auf die Idee kommen sollte, dieses Schweigegebot zu brechen, passiert was Schlimmes.
Mhm.
Ja? Und da sind Täter sehr kreativ. Das kann sein, dein Haustier stirbt oder deine Eltern schmeißen dich von zu Hause raus. Die werden dir eh nicht glauben. Also es passiert auf jeden Fall was Schlimmes. Auch das sind Täterstrategien. Und auch eine soziale Isolierung. Das heißt, der Täter sorgt dafür, dass andere Bezugspersonen irgendwie in den Hintergrund kommen. Ne? Dass man gar nicht auf die Idee kommt, ah, da gab es ja noch mal jemand anderen, den könnte ich ja vielleicht um Hilfe fragen.
Ja. So.
Das Perfide war auch, dass die dann, nämlich meine Eltern, ist nämlich sofort aufgefallen, dass mit mir was nicht stimmt. Und
das wäre nämlich tatsächlich, Entschuldigung, dass ich gerade unterbreche, weil das wäre nämlich jetzt eine Frage, weil du hast jetzt gesagt, das Ganze ging 4 Jahre lang. Und es muss ja körperliche und psychische Folgen mit sich getragen haben. Ist das niemandem aufgefallen?
Doch, also meinen Eltern ist das sofort aufgefallen. Deshalb dieser Satz, als ich 2 war, das ist jetzt nicht, weil ich mich daran erinnere, okay, ich bin jetzt 2 geworden, als es gestartet, sondern meine Schwester kam auf die Welt und die Verhaltensveränderungen traten ein. Und die Täter haben halt immer wieder gesagt, dass meine Verhaltensänderungen ja daher sind, weil meine Schwester geboren worden ist. Okay. Und dann ist man ja ein bisschen aggressiver, ein bisschen auffälliger und so. Und dann haben sie gleichzeitig auch meinen Eltern gesagt, weil meine Eltern haben sich so Sorgen gemacht und meinten so, wir erkennen unser Kind nicht wirklich wieder. Und dann haben sie mit den TäterInnen als vertraute Person darüber gesprochen und die haben dann gesagt, ja nö, also bei uns geht's ihr super, also da muss es ja an euch liegen vielleicht. Und meine Eltern dachten wirklich, es liegt an ihnen. Und ich weiß noch, meine Mutter meinte zu mir, so, sie hat sich so schlecht gefühlt als Mutter, dass sie wirklich dachte, dass es mir dort sogar besser geht als bei ihr. Und das war nachher so perfide eigentlich. Aber abgesehen davon war ich dann eben in psychologischer und ärztlicher Behandlung. Also muss ich so vorstellen, der sexuelle Missbrauch ist passiert, an einem Wochenende zum Beispiel wieder oder unter der Woche. Und ich war danach beim Arzt oder bei einer Psychologin und dann wurde auch eine Angststörung diagnostiziert oder so. Das ging über ganz viele Jahre. Ich war immer bei verschiedenen Fachleuten, aber keinem ist das aufgefallen. Es gab nicht mal den Verdacht oder so.
Also schrecklich zu dem Punkt, mit der Therapie kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Aber wenn du sagst, du warst in der Zeit schon bei Ärzten aus teilweise auch anderen Gründen oder auch schon in Behandlung und es ist niemandem aufgefallen, ist ja genau das, was du gesagt hast, dass das Umfeld auch so manipuliert wird und auch das Kind, dass es ja bloß nichts erzählt, damit das Ganze ja auf gar keinen Fall rauskommt. Julia, welche Anzeichen zeigen denn Kinder, die sexuellen Missbrauch erfahren haben?
Ja, unterschiedliche. Und die Schwierigkeit ist halt, es gibt keine Anzeichen, die ausschließlich auf sexualisierte Gewalt hindeuten. Das heißt, es gibt Verhaltensänderungen, die man durchaus wahrnehmen kann an betroffenen Kindern und Jugendlichen. Aber die sind nicht spezifisch für sexualisierte Gewalt, sondern die können ja auch einen Ursprung in anderen belasteten Themen haben.
Kannst du trotzdem so ein paar Beispiele nennen, was so Anzeichen wären?
Natürlich. Zum Beispiel, dass ein Kind Rückzugstendenzen zeigt, dass schlecht schläft, Albträume hat, vielleicht auch wieder einnässt, vielleicht auch eine Aggressivität gegenüber anderen Menschen oder auch sich selber gegenüber zeigt, ne? Selbstverletzendes Verhalten. Im Kontext Schule wäre ein Anzeichen Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zu einem starken Leistungsabfall, auffälliges Essverhalten, was sich vielleicht ändert, im Jugendbereich übermäßiger Alkohol- und Drogenkonsum. Also da gibt's also ganz viele Symptome.
Ja. Und wie können Angehörige die Zeichen dann erkennen?
Also pauschal geht's nicht. Also man ist halt darauf angewiesen, dass man ein sensibles Umfeld hat, was Verhaltensänderungen oder Auffälligkeiten erstmal wahrnimmt. Und dann kommt's halt darauf an, dass sexualisierte Gewalt als mögliche Option überhaupt in Betracht gezogen wird. Neben anderen Optionen, die ja auch sein können.
Ja. Achtung, Vorurteile. Über sexuelle Gewalt an Kindern kursieren leider viele falsche Vorstellungen wie diese hier.
Täter sind doch meist Fremde, die Kinder von der Straße wegfangen. Das passiert nur in sozial schwachen Familien, in denen die Eltern nicht auf ihre Kinder aufpassen. Kinder denken sich viele Geschichten aus. Ich kann mir das nicht vorstellen. Der ist doch so nett.
Lena, was sagst du dazu, wenn du sowas hörst?
Ja, also dieses mit dem, der ist doch so nett und das, die sind doch so beliebt und das kann man sich gar nicht vorstellen. Das hast du vielleicht im Fernsehen gesehen oder so. Das wurde mir halt auch voll oft gesagt. Deshalb, also ich kenne das, aber das ist, glaube ich, das Problem, warum auch so viele Menschen so Scheuklappen auf den Augen haben. Weil wenn du die ganze Zeit denkst, das ist der Fremde im Busch, dann verpasst du den Moment, weil das Gefährliche ist ja der Mensch, also der Wolf im Schafpelz eigentlich, den du ja zu dir reinlässt, den du vertraust, den du nahe kommst, weil du denkst, oh, der ist charmant, der ist beliebt, der ist vielleicht gut aussehend, aber das Aussehen, das Geld oder die gesellschaftliche Situation, die bestimmt ja nicht, ob du Kinder sexualisierte Gewalt antust oder nicht. Ja. Also das gibt es in allen Gesellschaftsschichten.
Ja. Julia, erschweren genau solche Vorurteile die Arbeit in der Beratung und in der Prävention?
Also die kommen natürlich immer wieder vor, sowohl in der Beratung mit Betroffenen als auch in der Präventionsarbeit. In der Beratung erlebe ich es nicht als erschwerend, sondern manchmal sogar eher als erleichternd für die Betroffenen selbst, dass mit Mythen und Vorurteilen aufgeräumt wird. Weil diese Mythen und Vorurteile suggerieren ja häufig auch eine Teilschuld. Mhm. Da wird ja eine Mitverantwortlichkeit aufgezeigt, die es ja so gar nicht gibt. Also das Kind und der Jugendliche, die betroffen sind, die haben ja niemals Schuld an dem, was passiert. Und diese Mythen und Vorurteile suggerieren das aber.
Ja.
Und wenn man dann in Beratung damit aufräumt, dann hat das was Erleichterndes, ne? Das ja. nimmt auch Last von den Schultern. Deswegen würde ich sagen, in der Beratung erschwert es nicht. In der Präventionsarbeit bestimmt. Das, was Lena ja eben angesprochen hat, ne, wenn ich als Mädchen irgendwie geschult werde, besonders nachts im Park aufzupassen, weil die meisten Täter Fremdtäter sind, das stimmt ja einfach nicht. Also ein Drittel sind Fremdtäter.
Wahnsinn,
so.
Ja.
Und wenn man aber so durchs Leben läuft, dann dann birgt es auch eine hohe Gefahr, weil man eben nicht im nahen Umfeld guckt oder in der eigenen Familie.
Und das ist ja auch so, die Grenzen verschwimmen ja. Wenn du als People-Pleaser so erzogen wirst und immer als allen recht machen willst und dann da jemand ist, der immer sagt, ja komm, mir noch näher und dann probiert er das aus und das und du denkst dann irgendwann so, ja okay, ich mach das jetzt, weil irgendwie will ich ja auch geliebt werden oder ich bin von dieser Liebe abhängig und dann machst du immer weiter und dann auf einmal fühlst du dich vielleicht selber auch zum Teil schuldig, dass du auf einmal da drin gelandet bist, weil du hast ja nicht Nein gesagt oder bist ja nicht rausgegangen, auch wenn du vielleicht körperlich oder sowas unterlegen bist, weil du halt noch ein Kind bist.
Ja. Du hast jetzt gerade erzählt, dass deine Eltern schon realisiert haben, okay, irgendwas ist anders mit dir, irgendwas stimmt nicht, aber es ist da noch nicht rausgekommen.
Nee.
Wie genau ist es denn dann rausgekommen?
Ja, durch Zufall. Also ich darf einige Sachen aus rechtlichen Gründen halt nicht sagen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, zwei Dinge, die wichtig waren. Einmal eine Kindergärtnerin ist auf meine Mama zugekommen, weil ich halt ein stark sexualisierendes Verhalten habe, was nicht zu meinem Alter gepasst hat. Und sie meinte, ja, das könnte vielleicht auf sexuellen Missbrauch hindeuten. Und meine Mama hatte das erste Mal gehört und dachte immer, das passiert nur anderen. Aber als sie das gehört hatte, hat sie es nicht mehr losgelassen. Und dann hatte sie uns einmal aus Versehen früher abgeholt. Es war so 13 Uhr. Und
vom Kindergarten oder von?
Nee, von den Personen, die wo wir waren.
Mhm.
Und dann kamen wir so in Unterwäsche die Treppe runter. Und dann war auch alles abgedunkelt und dann meinte der Täter halt nochmal, geht euch nochmal waschen. Und sie hatte so ein komisches Bauchgefühl, dass sie uns dann von da an nicht mehr dahin gebracht hat und ist sie halt direkt zum Jugendamt gegangen. Und das Jugendamt hat ihr dann gesagt, wie sie damit umgehen soll, dass sie eben eine Art Spieltherapie mit uns ausüben soll, weil sie soll halt keine suggestiven Fragen stellen. Also das heißt, Fragen, die uns beeinflussen könnten, auf das Thema bezogen und wir sollen es selber öffnen. Und dann hat sie mit mir das halt so gemacht und irgendwann mit ganz viel Zeit, Ruhe und Vertrauen habe ich mich ihr dann geöffnet.
Weil du dich dann getraut hast?
Ja, ich glaube, weil das einfach ein Weg war, wo ich das ausdrücken konnte. Also ich weiß nicht genau, wie diese Methode war und was die in mir ausgelöst hat, aber irgendwie konnte ich es dann sagen.
Ja. Und wie ging es dann weiter? Also, ich weiß nicht, haben deine Eltern die TäterInnen angezeigt oder?
Genau, also wir sind dann direkt zur Polizei und wurden dann auch vernommen. Das war für mich aber super traumatisierend, weil während der Vernehmung halt wieder so ein Licht, wie bei dem sexuellen Missbrauch war, so ein Licht auf mich gerichtet war und wieder eine Kamera. Und ich dann alles erzählen sollte, auch sowas wie, so Wörter wie Penis. Das war für mich richtig schlimm.
Wie alt warst du da?
7. Und da dachte ich so, nee, ich will das nicht sagen. Und ich weiß noch, wie die vor mir saßen und so gesagt haben, du musst das sagen. Du musst das sagen, sonst können wir dir nicht helfen. Und ich konnte nicht, ich konnte nicht. Es hat mir so in der Kehle geklebt. Ja. Ich konnte einfach nicht darüber sprechen. Ich habe dann ausgesagt, auch wer das war und also etwas erzählt, aber nicht alles, was ich hätte erzählen können. Die anderen Kinder wurden dann auch befragt. Die haben auch die gleichen Täter und Täterin benannt und dann kam es eben zu der medizinischen Untersuchung, wo eben auch der sexuelle Missbrauch dann festgestellt worden ist, aber eben nicht von wem, weil wir auch eine gewisse Zeit dann schon nicht mehr da waren. Also es gab jetzt keine Spuren, sondern nur, dass uns das passiert ist.
Also wenn ich mir vorstelle, dass man mit 7 Jahren da in so einem Gerichtsprozess sitzt und...
Das war nur eine Aussage bei der Polizei.
Ja gut, aber ich sag mal trotzdem, ich finde, das ist total schrecklich und wenn du sagst, ne, gerade so die Sache mit dem Licht, das hat dich total getriggert. Du hast ja gerade gesagt, du darfst nicht ansprechen aus rechtlichen Gründen, was da genau passiert ist, beziehungsweise wer es war. Kannst du da einmal was zu sagen?
Ja, genau. Also das Problem ist einfach, dass die da nicht verurteilt worden sind. Also die Beweise haben dann einfach nicht ausgereicht. Es war dann so, dass das Verfahren schon lief. Die Täter und die Täterin wurde dann benachrichtigt, dass das Verfahren läuft und ob sie das waren. Die haben natürlich gesagt, nein, waren wir nicht. Und dann viel später gab es erst eine Hausdurchsuchung, auch weil ich halt erwähnt habe, dass es Filme gab. Und dann haben die natürlich nichts mehr gefunden. Und dann haben die uns aber die ganze Zeit bedroht. Also die standen halt immer überall und haben uns dann am Gartenzaun, auf dem Weg irgendwohin und haben uns auch noch mit anderen Dingen bedroht, die ich jetzt auch nicht sagen kann. Aber genau, dann hat uns der Weiße Ring halt geholfen, dann hatten wir eine einstweilige Verfügung bekommen, aber nicht mehr. Also Genau. Wir mussten dann quasi, also wir haben dann quasi über Nacht mussten wir dann quasi umziehen in ein anderes Haus und haben dann eben diesen Namen Jensen bekommen und konnten dann so neu anfangen, aber das war es dann quasi, genau.
Puh, Wahnsinn. Julia, was sind denn so die größten Hürden für Betroffene bei so einem Prozess?
Naja, damit es einen Prozess gibt, muss ja erstmal eine Anzeige gemacht werden und das ist ja schon eine enorme Hürde. Also ein Bruchteil von den Straftaten werden überhaupt angezeigt. Und das hat in erster Linie ganz viel mit dem Scham- und Schuldgefühl zu tun, was ja fast alle Betroffene erzählen. Da kommen dann so Ängste dazu, wie die glauben mir ja sowieso nicht oder ich werde vielleicht sogar abgelehnt oder verurteilt über das, was mir passiert ist. So. Genau, und wie du ja auch schon so ein bisschen, ist ja schon ein bisschen angeklungen, wie stressig und belastend das auch einfach ist, das erzählen zu müssen. Und wenn es dann in den Prozess geht, ja auch mehrmals, ne? Also
ja, klar.
Das muss man ja mehrmals erzählen, so. Und genau, und manche entscheiden sich aber auch einfach dagegen, weil sie sagen, ich möchte damit jetzt nichts mehr zu tun haben. Ich bin jetzt in Sicherheit, genau, ich möchte meine Ruhe, ich möchte mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Und wenn man eine Anzeige macht und das kommt eventuell zu einem Verfahren, dann dauert das ja auch unter Umständen mehrere Jahre, wo du einfach deine Ruhe nicht findest. Mhm.
Ja. Und es ist auch dieses, es gibt keine Zeit, ne? Also man sitzt da nicht bei der Polizei und hat ewig Zeit, sondern sie sagen auch, ja, wir haben dann Feierabend, du hast jetzt 45 Minuten Zeit, zu erzählen, was dir passiert ist. Und das, was die Täter und Täterinnen jahrelang manipuliert haben, dass du es nicht erzählst, wo deine Mutter, deine eigene Mutter, wochenlang für braucht, dass du überhaupt was sagst. Und dann sitzt du da bei Wildfremden in einer traumatischen Situation und sollst in 45 Minuten bitte einmal alles erzählen, quasi, was dein tiefstes Geheimnis ist.
Ja. Wie hast du dich denn damals gefühlt, nachdem alles rausgekommen war?
Also man denkt ja erleichternd und man würde ja denken, oh ja, ich bin jetzt frei, ich muss da nicht mehr hin, aber so war es leider nicht, sondern es war ein absoluter Albtraum, weil als ich das meiner Mama erzählt habe, hat sie mir gesagt, das, was du erlebt hast, ist nicht okay, du darfst mich lieb haben und das ist verboten, was sie getan haben. Und da ist eine Welt in mir zusammengebrochen, weil ich ja die ganze Zeit dachte, dass das normal wäre. Wenn man lernt, ein Tisch ist ein Stuhl und auf einmal erfährt man, ein Tisch ist ein Tisch, dann bricht meine komplette Wahrnehmung zusammen. Also ich hatte einfach keine Wahrnehmung mehr, ich wusste nicht mehr, was richtig und falsch ist. Und weil danach auch noch alle mir gesagt haben, dass ich lüge oder dass es nicht stimmt oder dass sie halt nicht wollten, dass das jetzt so rumgeht oder dass wir jetzt da so viel Stress machen, habe ich mich halt einfach nur böse und schlecht gefühlt. Und auch meinen Eltern. Ich habe halt gesehen, dass meine Eltern innerlich zerbrochen sind. Und ich dachte, das wäre meine Schuld, weil ich das jetzt erzählt habe sozusagen. Ich habe nicht so weit gedacht, dass das ja nicht wegen mir ist, sondern wegen denen.
Ja. Hast du dann damals professionelle Hilfe bekommen?
Genau, also ich habe dann, als wir dann den neuen Namen bekommen haben und in das neue Haus gezogen sind, dann kehrte so ein bisschen Ruhe ein. Und ich habe dann aber gemerkt, halt, wie sehr meine Eltern darunter leiden, was passiert ist und wie wir als Familie so kaputt gegangen sind. Und ich dachte, ich habe mich wirklich schuldig gefühlt und ich dachte die ganze Zeit, ich liebe meine Eltern bedingungslos und das Einzige, was ich will, ist, dass sie glücklich sind. Das ist das, warum ich den Missbrauch ausgehalten habe. Das ist das, warum ich die ganze Zeit so mitgespielt habe, weil ich ja meine Eltern beschützen will und ich wollte sie auch danach beschützen. Und dann dachte ich, so jetzt kindliche Logik, ja, wenn ich nicht mehr da bin, dann geht es denen ja wieder gut. Weil nur weil ich ja da bin, geht es denen jetzt schlecht. Und dann habe ich halt dreimal versucht, mich umzubringen. Da war ich halt 7,5 ungefähr. Und das letzte Mal stand ich halt eben auf dem Dach von der Schule und wollte dann da eben runterspringen. Und dann war das ja auch ein öffentlicher Raum. Und dann wurde ich halt direkt in die geschlossene Psychiatrie gebracht und war dann halt weg von meiner Familie, was für mich ganz schwer war, weil ich die ja beschützen wollte. Was aber andererseits auch gut ist, weil ich bin ein Kind, ich soll die nicht beschützen. Ja. Und dann habe ich da eben eine EMDR, also eine Traumatherapie bekommen.
Boah, ich glaube, bei dem, dass du 7 Jahre alt warst und versucht hast, dich schon dreimal selber umzubringen, damit es deinen Eltern wieder gut geht, muss man auch erstmal kurz schlucken und erstmal realisieren, was dir da so alles passiert ist. An dieser Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Deine Gesundheit? Unser Ding. Die Pronova BKK ist als gesetzliche Krankenkasse immer an deiner Seite, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Mit der Pronova BKK App sind wir 24/7 und 365 Tage im Jahr für dich da. Egal ob Rechnung einreichen, deinen Bonus wachsen lassen oder deine Kontaktdaten ändern. Ruckzuck und super easy. Immer und überall. Pronova BKK. Krankenkasse, so wie du sie brauchst. Julia, sind das so typische Reaktionen oder Verhaltensmustern von Kindern, dass sie sich selber schuldig fühlen, obwohl sie überhaupt keine Schuld trifft?
Ja, also in den meisten Fällen. Es kommt sehr, sehr selten vor, dass keine Schuldgefühle mit drin sind. Weil das ja auch vom Täter herbeigeführt wird. Ne? Also diese Mitverantwortlichkeit in diesen Missbrauchssituationen, die wird ja immer erzählt. Ne? Du willst das doch auch und du findest das doch eigentlich schön. Mhm. Und du magst mich doch auch. Wir haben doch Spaß zusammen.
Ja.
Ne? Also das ist ganz perfide. Ne? Und deswegen dieses Scham- und Schuldgefühl, das ist so präsent.
Ja. Können Betroffene von sexueller Gewalt auch Jahre später oder sogar Jahrzehnte später noch Hilfe in Anspruch nehmen? Oder vielleicht auch den Täter anzeigen?
Ja, also Hilfe in Anspruch nehmen immer. Das ist unabhängig von der Zeit. Das geht immer. Bei uns sind auch ganz viele Betroffene, die erst Jahre später den Weg zu uns finden. Weil es eben auch häufig einfach Zeit braucht, das zu verstehen, was ist da passiert. Und auch eine Sprache dafür zu finden. Mit der Anzeige, das ist so eine Sache. Also es geht schon, aber da muss man so ein paar Fristen beachten. Also Straftaten können ja auch noch Jahre später geahndet werden. Und da geht es aber um diese Verjährungsfristen. Also je schwerer ein Delikt ist, desto länger ist so eine Verjährungsfrist. Und beim sexuellen Kindesmissbrauch sind es zwischen 5 bis 20 Jahre.
Okay.
Und das Besondere in dem Bereich ist auch noch, also normalerweise beginnt eine Verjährungsfrist nach Beendigung der letzten Tat, ne? So, aber beim sexuellen Kindesmissbrauch ist das anders. Da beginnt die Verjährungsfrist erst, wenn das Opfer das 30. Lebensjahr vollendet hat. Dann wird quasi runtergezählt, ne?
Mhm.
So, also es geht durchaus, dass man noch Jahre später anzeigen kann.
Ja. Lena, wie hat sich der Missbrauch auf dein Vertrauen zu anderen Menschen ausgewirkt?
Ich habe mir gesagt, diese Menschen haben die ersten 7 Jahre meines Lebens zerstört und ich werde denen nicht einen Funken Nacht geben, noch einen Tag weiter zu zerstören. Und Vertrauen, finde ich, ist so eine Kraft und so wichtig für uns Menschen, dass ich mir das zurückholen wollte. Ich wollte nicht nur, weil die mein Vertrauen missbraucht haben, jetzt für immer und ewig niemandem mehr vertrauen. Ich will mir dieses Vertrauen wieder zurückholen und das ist das, was ich dann auch sofort gemacht habe.
Julia, welche Langzeitfolgen beobachtest du häufig bei Betroffenen, die vor allem auch in sehr jungem Alter, ich meine, du hast jetzt gesagt 2 bis 6, die in so sehr jungem Alter missbraucht wurden?
Genau, da sind Unterschiede, ne? Also gerade in diesem jungen Alter. Also Folgen sind schon auch abhängig davon, in welchem Alter der Missbrauch stattgefunden hat, wie anhaltend dieser auch war und wie nah ich tatsächlich auch dem Täter stehe oder stand. So. Und zusätzlich kommt natürlich auch nochmal obendrauf, also wie sah dann auch die Unterstützung danach aus? Das heißt, das sind schon Faktoren, die Langzeitfolgen auch beeinflussen. Und sexualisierte Gewalt kann schwerwiegende Langzeitfolgen für Betroffene haben, auf jeden Fall.
Kannst du da ein paar Beispiele nennen, ganz kurz?
Ja, also es gibt Zusammenhänge zu Depressionen, es gibt Zusammenhänge zu Suchterkrankungen, zu Angststörungen, Essstörungen, aber auch, wie sehe ich mich selber? Wie sehe ich meinen Körper und wie lebe ich Sexualität? Also auch da gibt es dann Beziehungs- oder Sexualstörungen. Also da ist auch eine große Breite zu finden.
Ja.
Ne?
Aber ich finde auch die Aggressivität, also hätte ich jetzt keine Hilfe bekommen damals, dann, ich habe halt so richtig gemerkt, ich war distanzlos, ich konnte nicht mich und einen anderen Körper unterscheiden. Ich habe die Hand von meiner Schwester genommen, wusste nicht, wie sehr ich sie drücke, obwohl sie schon Schmerzen hatte. Und ich hatte selber so Gedanken, wie kann ich jemanden erstechen? Also es ist einfach so, dein Körper hält so viel Gewalt aus, also so viel fest, du hast keinen Ausdruck dafür und du wirst irgendwann selber zu so einem Monster, habe ich das Gefühl. Also nicht alle jetzt oder so, aber ich, hätte ich damals diese Hilfe nicht bekommen, wäre das nicht irgendwann rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ich da nicht selber böse geworden wäre.
Ja. Welche Langzeit- oder langfristigen Auswirkungen hatte der Missbrauch jetzt auf dein Leben, vielleicht auch so in Bezug auf Beziehungen, Partnerschaften?
Also damals waren ja die Folgen, ich habe halt gestottert, ich habe halt ins Bett gemacht, ich habe mich mit Kot eingerieben, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, ich hatte eine Sozialphobie, ich hatte somatische Störungen, meine Blase hat sich verformt durch den sexuellen, also innere Verletzungen und Narben. Und also die Liste war da sehr lang. Und ich habe aber wirklich, ich wollte das alles aufarbeiten. Also ich habe wirklich ganz viel die EMDR-Therapie gemacht und danach noch eine Körpertherapie, eine Verhaltenstherapie und dann später nochmal eine EMDR-Therapie. Und das hat wirklich geholfen, dass ich eine normale Partnerschaft fühlen kann, dass ich vertrauen kann, dass ich Sexualität nicht mit dem vergleiche, was ich erlebt habe, sondern weiß, dass was mir passiert ist, ist pure Gewalt, das hat nichts mit Sexualität zu tun. Sexualität ist immer einvernehmlich.
Ja.
Und ich konnte das einfach für mich trennen. Klar, ich habe meine Narben, ich habe Dinge, die sind für mich schwerer im Alltag. Ich weiß aber auch immer noch nicht, sind das Dinge, die ich eh hätte oder sind es Dinge, die jetzt dadurch entstanden sind.
Okay, ganz kurz, weil du jetzt gerade gesagt hattest, EMDR-Therapie, glaube ich, ne? Kannst du einmal ganz kurz erklären, was das ist?
Ja, also ich bin jetzt keine Expertin, aber das ist halt so eine Traumatherapie, mit der du quasi jetzt ganz laienhaft gesagt dein Gehirn neu synchronisierst. Also entweder mit Augenbewegungen oder so Trommeln auf den Beinen oder so kannst du quasi, du erschaffst dir erst so einen sicheren Ort, wo du immer wieder hin zurückgehst und dir Kraft holst. Und dann gehst du in die traumatische Situation, in das Gefühl oder an das, was du dich erinnerst. Und dann bewertest du die Situation und dann gehst du wieder in den sicheren Ort, dann wieder dahin. Und so versuchst du quasi, dir die Sicherheit zu schaffen, dir die Situation ins Bewusstsein zu holen und zu wissen, jetzt bist du sicher, es kann nichts mehr passieren. Und ich hatte dadurch tatsächlich echt keine Flashbacks mehr. Also mir hat das dadurch, dass die so direkt angefangen hat damals, irre geholfen einfach.
Schön. Julia, du hast jetzt gerade so genickt, wahrscheinlich selber erstaunt oder auch ja schön, dass es einfach funktioniert hat.
Naja, man muss dazu sagen, also du hast einen weiten Weg hinter dir und ich finde es beeindruckend, dass du dich auch so zurück ins Leben gebracht hast, ne? Wenn man es so sagen darf.
Ja.
Und das ist ja nicht immer selbstverständlich. Also nicht allen gelingt das ja auch so, auch sagen zu können. Und ich habe mir das Vertrauen zurückgeholt, was damals missbraucht wurde. Ja. Ne? Und ich will das jetzt anders machen.
Ja.
Und,
ja. Was können Eltern und Bezugspersonen allgemein tun, um ihre Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen?
Oh, vieles. Das ist ja auch eine gute, also ja, also vieles. Da können wir jetzt lange drüber reden. Ich versuche so das irgendwie ganz kurz Beispiele zu halten.
Ja.
Genau, aber also auch Eltern können Prävention machen. Ne? Und letztendlich geht es darum, das Kind in verschiedenen Bereichen zu stärken. Also wenn das Kind hinterher weiß, also mein Körper gehört mir und ich entscheide darüber. Es kennt seine eigenen Gefühle, ne? Es kann Gefühle ausdrücken, es kann Berührungen unterscheiden zwischen das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Oder aber auch, dass es eine altersangemessene Aufklärung bezüglich Sexualität im Allgemeinen und aber auch zum sexuellen Missbrauch gegeben hat. Ne? Also das müssen wir nicht tabuisieren in der Familie, sondern es ist wichtig, dass man das bespricht, dass es das auch gibt, altersangemessen natürlich. Ne? Und wenn es dann noch gelernt hat, dass es auch Nein sagen darf und dass es auch schlechte Geheimnisse erzählen darf und sich Hilfe holen darf, dann hat man schon ziemlich viel geschafft. Und das können auch Eltern in ihre Erziehung einbauen, definitiv. Da ist
sind
die
sehr
möglich.
Wichtige und gute Punkte, die du gerade angesprochen hast. Lena, du hattest jetzt gerade gesagt, dass du durch die ganze Therapie es geschafft hast, jetzt auch wieder eine normale Beziehung führen zu können. Du hast ja jetzt selber ein Kind. Gibt es denn so konkrete Dinge, die du auch tust, um dein Kind zu schützen vor sexuellem Missbrauch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand auch das, was du gesagt hast, super wichtig, weil Angst ist okay, aber sie darf uns nicht lähmen. Und ich sag immer, wenn wir über die Straße gehen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ein Kind von einem Auto erfasst wird. Und trotzdem sagen wir dem Kind, guck nach links oder rechts, bevor du über die Straße gehst. Und es ist so wichtig zu sagen, hey, es gibt Menschen zum Beispiel, die wollen jetzt deinen Penis anfassen, das ist nicht in Ordnung, wenn du das nicht möchtest. Und das ist verboten. Und dass es das Kind weiß, dass es das gibt. Ich wusste damals nicht, dass es das gibt. Ich wusste nicht mal, wie mein Geschlechtsteil heißt. Und das ist super wichtig, dass wir das sagen. Und bei meinem eigenen Sohn mache ich das eben auch, dass ich ihm also seine Grenzen wahre, ihm zeige, dass ich auch Grenzen habe, dass er seine Gefühle ausdrücken darf und dass ich eben auf mein eigenes Bauchgefühl höre. Aber ich möchte ihn niemals meine eigene Angst oder mein Erlebtes überstülpen und ihn dadurch einsperren oder ja Freiheit entziehen.
Ja. Julia, siehst du eine Entwicklung im Umgang mit sexuellem Kindesmissbrauch in unserer Gesellschaft?
Ja, da passiert schon was. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, aber ich weiß, dass das damals in den 80ern ja, da ist eine Bewegung von Betroffenen entstanden. Das heißt, die haben dieses Thema in die Gesellschaft gebracht. Das heißt, deren Mut und Engagement hat eigentlich dazu geführt, dass wir heute darüber reden können. Und da gibt es schon Entwicklung. Wir reden viel mehr drüber. Es gibt so ein Format, was über sexualisierte Gewalt sprechen lässt. Und ich würde schon behaupten, dass die Gesellschaft sensibilisierter ist. Es gibt sicherlich Punkte, wie zum Beispiel gerade innerfamiliärer Missbrauch, da gucken wir gerne noch weg. Das wollen wir einfach nicht sehen. Ne? Das heißt, da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. So, aber ich würde schon sagen, wir sind sensibilisierter und es wird immer mehr in die Gesellschaft aufgebracht. Mhm. Genau, und es wird immer Themen geben, die dann wieder mehr Prävention und mehr Aufklärung brauchen, gerade wie innerfamiliärer Missbrauch, aber auch Missbrauch mittels digitaler Medien. Also da wird es ja immer wieder was zu tun geben, ne? Es hört nicht auf. Aber ich glaube, wir sind schon einen guten Weg gegangen.
Ja, ja, was ja auch gut ist, ne? Also Lena, was wünschst du dir denn von unserer Gesellschaft im Umgang mit dem kompletten Thema sexuellen Missbrauch oder sexuellen Missbrauch an Kindern?
Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Betroffenen mehr zugehört wird und dass es da mehr Raum gibt. Ich wünsche mir natürlich auch von Institutionen mehr Aufklärung, sowas wie in der Polizei, dass es Räume gibt, einfach, dass die Kinder mehr Zeit haben, sich zu öffnen, dass die besser zusammenarbeiten, dass besser bei dem Thema einfach sensibilisiert geguckt wird, dass die Leute geschult werden. Aber vor allem wünsche ich mir eigentlich, dass diese Scheuklappen abgenommen werden, weil es ist so, dass Angst ist eigentlich das mächtigste Instrument von Tätern, um Menschen zu kontrollieren und zu lähmen. Und das dürfen wir nicht, wir dürfen keine Angst so doll davor haben und uns davon nicht lähmen lassen, sondern wir müssen die Scheuklappen abnehmen und dahin gucken, was da passiert. Weil ganz oft schreiben mir auch zum Beispiel Angehörige, oh, ich habe das die ganze Zeit nicht erkannt, weil ich so Angst davor hatte oder das nicht sehen wollte. Mhm. Oder auch Betroffene, dass ihre eigenen Eltern nichts sehen wollten oder als sie sich anvertraut haben, gesagt haben, nein, das kann ich mir nicht vorstellen oder ich will das nicht glauben, weil das in einem sonst kaputt geht, weil es so eine Schutzfunktion ist. Und so eine Stärkung von uns allen, dahin zu gucken und dem so zu umgehen, das ist, glaube ich, so wichtig, damit da mehr Raum für ist, für so ein unsichtbares Thema.
Ja. Ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Ich weiß nicht, du hast jetzt gerade noch Luft geholt. Möchtest du noch ganz kurz was dazu sagen?
Ich wollte nur sagen, also auch das, also ich gebe dir total recht, weil wie fatal ist es für betroffene Kinder, wenn die eigentlich jemanden brauchen, der es auch anspricht, ne? Weil er vielleicht oder sie schon wahrgenommen hat, irgendwas ist doch so. Und dann aber vielleicht es nicht tut aufgrund von Angst oder fehlendem Mut. Ich weiß ja gar nicht, wie ich fragen soll oder ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. So, ne? Also es gibt ja wirklich viele Beratungsstellen, es gibt viele Institutionen, an die man sich ja wenden kann und wo man Unterstützung findet. Wenn ich selber nicht weiß, ich muss nicht alles wissen, dann habe ich aber Leute, die können mir sagen, wie ich vorgehen kann. Ne? Ja. Die helfen mir dabei. Das heißt, ja, vielleicht diese Angst versuchen irgendwie zu verlieren und das einfach mal anzusprechen.
Ja. Ja. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr beide heute bei uns wart. Ich muss, glaube ich, jetzt erstmal schlucken. Und Lena, vielen Dank, dass du uns deine persönliche Geschichte so anvertraut hast, dass du so offen darüber gesprochen hast. Und ich glaube, ganz vielen da draußen Mut machst, sich dem Thema anzunehmen. Und wir wünschen dir und deiner Familie natürlich alles, alles Gute. Und auch an dich, Julia, vielen Dank, dass du so viel Aufklärung rund um das Thema geleistet hast. Ja, ich glaube, wir konnten ganz vielen da draußen, die vielleicht betroffen sind oder jemanden kennen, ganz viel Mut machen und auch Kraft schenken. Dankeschön.
Danke dir.
Danke auch, genau.
Wenn du selbst von sexueller Gewalt betroffen bist oder jemanden kennst, der Hilfe braucht, zögere bitte nicht, dich an eine Beratungsstelle oder auch an einen Arzt oder eine Ärztin deines Vertrauens zu wenden. Weitere Infos findest du in den Shownotes. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass, der Pronova BKK, bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich in einer akuten psychischen Belastungssituation befindest. Kinder und Jugendliche, die schon seit längerem unter psychischen Störungen leiden, die sie krank machen, können Kompass sogar ohne Diagnose kostenlos nutzen. Das war Jetzt mal ehrlich, der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.